Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Wir hoffen, ihr hattet schöne Weihnachten. Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe, zur letzten Special-Ausgabe von Chip and Charge, kurz vor dem Start der neuen Saison mit dem United Cup. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite wieder Florian Heer und Philipp Joubert, mit denen ich Chip and Charge und die Challenger Corner jetzt schon die letzten Jahre immer zusammen gemacht habe. Und wir haben in unseren ersten beiden Specials noch vor Weihnachten darüber gesprochen, über das Jahr 2003 und die Australian Open und die French Open. Und heute ist Philipp dran. Und Philipp, bitte sag jetzt nicht, dass du Wimbledon 2003 drangenommen hast.
Nee, ich hatte ja schon in der ersten Ausgabe erzählt, dass ich damals in Südafrika war, wo ich jetzt nicht so Zugang zum Tennis hatte. Nein, könnt ihr dir nicht mal gerade aus dem Kopf sagen, wer Wimbledon 2003 gewonnen hat. Aber ich bin in der Tat bei Wimbledon verblieben, nur viele, viele Jahre später, und habe mir das Turnier genommen, was ich zumindest als den Höhepunkt meiner Schreibkarriere im Tennis empfunden habe, und zwar Wimbledon 2018. Ihr werdet, oder alle, die zuhören, werden wahrscheinlich zuallererst an den Sieg von Angelique Kerber denken, die damals ja gegen Serena Williams im Finale gewonnen hat, aber auch so war es ein ziemlich bedeutendes Turnier, sowohl auf der Damen- als auch auf der Herrenseite, werden wir ja gleich noch im Einzelnen drüber sprechen, aber Herrenseite hat ja damals Djokovic gegen Anderson das Finale gewonnen, aber in Erinnerung geblieben sind eigentlich die Halbfinals. Das war einmal Kevin Anderson, der 26-24 im fünften Satz gegen John Isner gewonnen hat und damit wahrscheinlich dafür gesorgt hat, dass sich Tennis in der vorher bekannten Form verändert hat, zumindest was die fünften Sätze angeht. Und das andere war Novak Djokovic, der Rafael Nadal besiegt hat. Erste Halbfinale für Djokovic seit 2 Jahren bei einem Grand Slam, dann besiegt er noch Nadal, an dem er sich dann zwischendrin durchaus die Zähne ausgebissen hat, mit 10-8 im fünften Satz, das war diese Kontroverse unter dem Dach damals, und dann gewinnt er gegen den völlig platten Anderson das Finale, und eben bei den Damen war das damals Angelique Kerber, die gegen Serena Williams, die ja gerade aus ihrer Schwangerschaft oder als Mutter zurückgekommen ist, das Finale gewonnen hat. Das war übrigens auch das Turnier, bei dem Julia Görges das Halbfinale erreicht hat. Also, habe mir ein ganz anderes Turnier als ihr beide ausgesucht und vielleicht auch eins, an den sich die meisten jetzt noch erinnern können.
Florian, willst du erst loslegen?
Ja, also mir fallen tatsächlich auch die Kevin Anderson Matches als erstes ein. John Isner hast du erwähnt, und es gab die Runde vorher ja auch noch das Match gegen Roger Federer, was ja auch, glaube ich, relativ lang ging. Und das sind diese, ja, doch die ersten, tatsächlich so die ersten Gedanken, die mir dort kommen. Djokovic damals ja auch noch, ja, ich weiß gar nicht, ich muss jetzt nochmal nachschauen, an 12 gesetzt, ja, also das ist ja auch schon allein von der Konstellation her auch ganz interessant gewesen, und deshalb natürlich eben auch für das Finale tatsächlich nicht mehr so viele Erinnerungen. Da muss ich sagen, hat tatsächlich das Damenfinale auch bei mir überwiegt. Und ich war in Braunschweig, beim Turnier in Braunschweig. Denn das ist immer so dieses Parallelturnier, was meistens in der zweiten Woche von Wimbledon ausgetragen wurde. Und da kann ich mich noch dran erinnern, dass das Damenfinale ja logischerweise an einem Samstag stattgefunden hat und auch dieses Challenger-Finale an einem Samstag stattgefunden hat. Und als also dann hinterher nach dem Turnier in Braunschweig die Zuschauer alle in die Zelte geströmt sind und sich dann am Fernsehen das Finale der Damen angeschaut haben. Das sind meine ersten Erinnerungen an dieses Turnier.
Also ist dieses Turnier wird natürlich überstrahlt, gerade was wir auch mit dem Podcast damals gemacht haben und wo wir mit dem Podcast berichtet haben, wird überstrahlt von dem Sieg von Angelique Kerber. Du hattest wahrscheinlich, Philipp, eine ganze Menge zu tun während dieses Turniers, und was du ja am Anfang genau auch gesagt hast, dass es so ein bisschen dein Höhepunkt als Schreiber war, dieses Turnier. Was mir in Erinnerung geblieben ist, dass ich damals gedacht habe, kann Juan Martin del Potro vielleicht hier nochmal einen Grand Slam gewinnen. Zu dem Zeitpunkt hatte er schon Verletzungsprobleme gehabt, aber er war hier durchgecruised bis ins Viertelfinale, hatte die französischen Herzen gebrochen, Benoît Paire, Gilles Simon hatte er besiegt und hat dann im Viertelfinale gegen Rafael Nadal mit 4-6 im fünften Satz verloren. Ganz tolles Match damals, Rafael Nadal Sieger gewesen und du hast es dann erwähnt, die beiden Halbfinals, die natürlich überragend waren und da müssen wir einmal gerade das erzählen, das Dachgate. Novak Djokovic und Rafael Nadal haben am Samstag ihr Halbfinale zu Ende gespielt. Am Freitag wurde unter dem Dach begonnen und am Samstag, meine ich, wurde den Spielern die Entscheidung überlassen, ob sie unter dem Dach beginnen wollen oder weitermachen wollen oder nicht. Und Novak Djokovic hat gesagt, er möchte gerne unter dem Dach weitermachen.
Genau, ich glaube, es hätte einen Konsens geben müssen. Mhm. Und den hat Djokovic natürlich dadurch verhindert, dass er unter dem Dach spielen wollte, wo er damals sicherlich klar besser als Nadal sowieso gewesen ist und auch in den Bedingungen. Und er war damals eben auch noch gar nicht so weit vor Nadal, sondern er kam ja eher aus der Außenseiterposition. Und dann ist ja damals auch das Damenfinale verschoben worden. Es war aber ein sehr schöner, sonniger Tag in London. Und es gab ihm Ärger darüber, ob das Match unter dem Dach beendet werden soll oder nicht. Und heutzutage wäre das eine geklärte Sache, auch aufgrund des Matches. Es würde dann mit offenem Dach gespielt werden, war aber damals nicht der Fall und hat wirklich für Ärger gesorgt. Und so oder so war das damals noch ein extrem guter fünfter Satz, den Djokovic dann eben ganz knapp für sich entschieden hat. Und dadurch ist ja dann eben auch das Kerber-Match nach hinten verschoben worden, in den etwas späteren Nachmittag.
Ich weiß noch, dass sich Ben Rothenberg darüber tierisch aufgeregt hat,
dass er gesagt hat,
was?
Worüber nicht?
Ja, klar. Aber er hat damals gesagt, dem Frauenfinale wird da der Glanz genommen, dadurch, dass Djokovic und Rafael Nadal jetzt hier noch ihren fünften Satz spielen müssen und so weiter.
Ja, Herrenturnier übrigens auch noch ein paar andere ganz interessante Geschichten gehabt. Also hat, wenn man jetzt auch drauf guckt, durchaus Bedeutung für die späteren Jahre auf der Tour gehabt. Wenn wir jetzt gucken, damals war Alexander Zverev zum Beispiel schon an 3 gesetzt. Also war ein etablierter Name, auch wenn er noch nicht so viel Grand Slam Erfolg hatte. Aber wer hier zum allerersten Mal die dritte Runde bei Grand Slams erreicht haben, ist nicht nur Struffi, sondern auch Francis Tiafoe, Daniel Medvedev und Stefanos Tsitsipas, vorher noch nie die dritte Runde bei einem Grand Slam erreicht und hier geschafft. Und die kommen einem ja heute wie unglaublich etablierte Namen vor. Ist aber gerade mal 5 Jahre zurück, dass sie noch nicht mal die dritte Runde bei einem Grand Slam erreicht hatten. Also hier so ein bisschen schon für die Zukunft dann den Grundstein gelegt.
Lord Gulbis hat einen seiner wenigen großen Momente spät in seiner Karriere noch gehabt, als er nämlich Alexander Zverev in 5 Sätzen besiegt hat. Mit 6-0 im 5. Satz. Ein komplett entnervter Alexander Zverev verliert gegen Ernest Gulbis in 5 Sätzen. Es ist ein Match, an das ich mich auch noch sehr gut erinnere. Und ich glaube, da war Zverev auch hinterher relativ bedient nach diesem Match.
Ja, das war doch die Geschichte, wo er dann erzählt hat, na, er geht jetzt erstmal aufs Boot in Monaco. Und da war der Ärger groß, dass er erzählt hat, was er jetzt exakt macht.
Ja. Ach ja, aber Lord Gulbis hatte da noch seinen großen Moment, ist ins Achtelfinale gekommen, hat dann gegen Kei Nishikori verloren. Nishikori, der damals immer noch zur Weltspitze gehörte, waren nur in 24 gesetzt, hat dann in 4 Sätzen gegen Novak Djokovic verloren, aber der Rasen hat ihm eigentlich relativ gut getan damals. Milos Raonic verlor gegen John Isner und dann haben wir dieses Halbfinale, da müssen wir jetzt einmal gerade nochmal drüber sprechen, über Kevin Anderson gegen John Isner. Und es wird immer gesagt, ja, Isner gegen Mahü, 70-68, so ein legendäres Spiel etc. Wenn man sich den 5. Satz anschaut, der 8 Stunden knapp gedauert hat, dann sieht man, dass da wenig Hochklassiges dabei war. Und ich möchte beiden nicht zu nahe treten. Beide hatten eine sehr gute Karriere, sowohl Kevin Anderson als auch John Isner. Aber auch das war nicht unbedingt das highlightreichste Match.
Weiß ich gar nicht, ob ich so zustimmen würde. Ich bin ja bei beiden Matches gewesen, kann ich ja für mich behaupten, sowohl bei Mahü Isner als auch bei dem Match. Und das hier war schon klar besser als Mahü Isner. Anderson auch einigermaßen kompletter Spieler, jetzt ja nicht ein reiner Surfspieler. Und ich würde sagen, es war die beste Phase in Isners Karriere. Und was wahrscheinlich der Punkt, an den sich wahrscheinlich noch viele aus dem Match erinnern, das war, als sich Anderson das Break geholt hat. Und ich meine, es war 24-24, 0-15 und dann hat sich Anderson hinten hinter Grundlinie auf den Hintern gelegt und ist aufgestanden und hat den Ball mit links zurückgespielt. Und das hat Isner so verwirrt, dass er den Punkt dann verloren hat, den Aufschlag abgegeben hat und dass Anderson dann für sich entschieden hat. Und was auch noch vielleicht in Erinnerung bleibt, sind dann die Szenen danach, wo Anderson ja wirklich gesagt hat, nee, also das war ein Unentschieden, ich hatte jetzt einfach Glück und das muss jetzt aber auch der Moment sein, wo sich Tennis ändert und wo wir sowas nicht mehr im fünften Satz erleben. Und es war fast so eine Art von Verbrüderung zwischen Anderson und Isner. Und es war damals eine echt große Geschichte, die auch, glaube ich, ziemlich weit so in die Nicht-Sportöffentlichkeit vorgedrungen ist, weil es ein ewiges Match war und sich über den ganzen Freitag gezogen hat und viele einfach in ihrer Kuriosität auch interessiert hat. Aber ich würde sagen, es war doch um einiges besser als Mahü gegen Isner.
Ja, und trotzdem muss man sich das Match nicht nochmal von Ballwechsel zu Ballwechsel angucken.
Nö, aber den fünften Satz, er ist gar nicht so schlecht.
Florian, kannst du zwei Surfboards zugucken?
Also ich erinnere mich auf diese Hosenboden-Geschichte auch noch. Ich glaube, die war relativ legendär und dahingehend auch wirklich Isner da völlig aus dem Konzept gebracht hat. Ich traue dem ja schon hinterher, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch da oute ich mich eindeutig als noch ein Traditionalist der Fünfsatz-Grand-Slam-Ewigkeits-Matches. Ich finde das schon sehr, sehr schön. Und auch wenn das dann immer nur so Aufschlag und Ass-Matches zum größten Teil oder Ass-dominierte Matches dann vielleicht auch gewesen sein mögen. Aber diese ja, Faszination, dass man dann eben über den ganzen Tag hinweg so ein Match bestreiten kann, das hat ja schon etwas Cricket-mäßiges. Und das finde ich ja dann schon sehr, sehr, so sehr spannend. Also quasi die Ashes in Wimbledon. Ja.
Dann, ganz ehrlich, das musst du mir nur so verkaufen, Florian. Wenn du sagst, das hat was von Cricket, bin ich sofort wieder mit dabei.
Ja, und vor allem habe ich mich jetzt gefragt, was war da in Südafrika los? Ja, also Kevin Anderson im Finale, das muss Philipp auch noch sagen, ob er da natürlich noch, auch wenn er zu der Zeit in London war, noch die Connections nach Südafrika hatte, und das interessiert mich dann schon noch, was da los war.
Ja, also die Connections hat er immer gehabt, weil er die Familie da unten wohnt, und das war schon so ein bisschen, weil Wimbledon hat natürlich mit Abstand das größte Renommee in Südafrika, das ist gar keine Frage, das ist so ein bisschen wahrscheinlich in fast allen Ländern so, ne? Dass Wimbledon eine eigene Stufe hat, dann kommen die anderen Grand Slams und dann kommen alle anderen Turniere. Hat auf jeden Fall für Aufsehen gesorgt, aber es war auch so, dass bei den Grand Slams eigentlich nie ein südafrikanischer Reporter oder Reporterin dabei war. Es gibt Leute aus Südafrika, die im Tennis arbeiten. Ich hatte auch immer überlegt, ob ich nach unten verkaufen soll, aber dann hätte ich halt so irgendwie 7 oder 10 oder 15 Euro für einen Artikel bekommen und dann hätte sich die Geschichte auch nicht gelohnt. Und von daher ist das Ganze dann aus Agenturen angefüttert worden. Und das Match an sich hat damals schon für Aufsehen gesorgt. Und er war aber dann ja auch schon früh weggezogen. Anderson ist ja jemand, der ins College gegangen ist und der dann auch drüben geblieben ist und der nicht so eine enge Verbindung dann mehr nach Südafrika hatte, weil er auch nie den Davis Cup so richtig gespielt hat. Also es wurde wahrgenommen, aber es wurde unter Umständen nicht so viel wahrgenommen wie in der Runde davor. Federer, den man immer als wirklich halben Südafrikaner auch wahrgenommen hat und der dann gegen Anderson verloren hat. Und wahrscheinlich haben sich die meisten in Südafrika geärgert, dass Anderson Federer besiegt hat.
Ich möchte noch auf einen Herrn zu sprechen kommen, der damals gegen Jan-Lennard Struff verloren hat. Das ist nämlich Ivo Karlovic. Und ich war einmal in Wimbledon vor Ort als Zuschauer, damals 2005. Und da hatte Ivo Karlovic auch schon gespielt. Und Ivo Karlovic hatte damals auf einem Außenplatz gegen Daniele Bracciali verloren mit 12-10 im fünften Satz. Ich weiß noch, ich saß bei Tommy Haas, wie er gegen Janko Teptarevic auf den Ball trat und dann muss Bänderriss sich zugezogen hat. Und im Hintergrund hörte ich immer nur die Jubelschreie. Ivo Karlovic verlor mit 12-10 im fünften Satz gegen Daniele Bracciali. Und dann habe ich jetzt nochmal bei Tennis Abstract nachgeschaut. Ivo Karlovics Fünfsatzbilanz in Wimbledon ist bei 1-6. Ein Match hat er im fünften Satz gewonnen gegen Alexander Dolgopolov 2015. Ansonsten gegen Bracciali 12-10 im fünften Satz verloren. Gegen Stan Wawrinka 2006 11-9 im fünften Satz verloren. Gegen Fabrice Santoro 4-6 im fünften Satz. Gegen Aljaž Bedene 6-8 im fünften Satz. Gegen Struft 11-13. Und gegen Thomas Fabiano nochmal 2019 6-4 im fünften Satz. Der hat quasi, wenn er fünf Sätze gespielt hat, ist er immer in die Verlängerung gegangen. Auch er war jetzt keiner, wo man stundenlang zugucken möchte, aber er hat immer die Marathon-Matches abgeliefert. Ivo Karlovic.
Das hier übrigens schon fast eine Doppelung von dem Federer-Match, ne? Eben geht auch 13-11 im fünften aus. Struff kommt von 0-2 Sätze zurück, war jetzt wahrscheinlich spielerisch nicht dieselbe Qualität, nehme ich jetzt an. ohne mich dran erinnern zu können. Aber ein Match wollte ich auch noch ansprechen. Das war mir in der Vorbereitung auch nochmal aufgefallen. Und zwar ist damals Nick Kyrgios in das Turnier reingegangen und hat sich selber schon als Mitfavoriten deklariert. Mhm. Und hat dann eigentlich auch ganz okay gespielt in den ersten beiden Runden und hat dann den ersten Satz gegen Kei Nishikori in 16 Minuten verloren mit 6-1. Und ist dann ein bisschen reingekommen, aber ist hinterher wirklich ziemlich massiv von der Presse angegangen worden. A, eben weil er natürlich solche Ankündigungen vorher gemacht hat und B, weil er sehr lustlos an dem Tag wirkte. Und das war so eins der ersten Male, wo er so richtig auf den Deckel bekommen hat, weil er eben solche Ansagen gemacht hatte und es in den ersten beiden Runden auch wirkte, als wenn er hier wirklich gewinnen will. Und dann war er wirklich chancenlos gegen Nishikori.
Nishikori hat allerdings auch ein Spiel, was ihm wehtun konnte.
Ja, aber dann schaut man, nächste Runde hätte er Gulbis gehabt und ich denke mal, den hätte er schlagen können. Da hätte er Djokovic gehabt, der ihm immer gelegen hat. Dann Halbfinale gegen Nadal, na, da wäre was los gewesen.
Ja, da wäre was los gewesen. Wäre schon gegen Djokovic was los gewesen. Aber jetzt müssen wir natürlich noch aufs Fraueneinzel zu sprechen kommen, ne?
Ja, also, ne, ich habe schon gesagt, dass Kerber gewonnen hat, sie erinnern sich auch alle dran. Das ist natürlich jetzt auch der Grund, warum das jetzt für mich der Höhepunkt meiner Schreiberkarriere war, weil das sicherlich auch der Finalartikel sicherlich derjenige ist, bei dem ich unter dem größten Druck gewesen bin, den ich da je verspürt habe beim Schreiben. Und ich habe den jetzt auch nochmal gelesen, bin auch noch eher unglücklich mit dem, aber Gott sei Dank war mir noch eine Finte eingefallen. Und zwar hat Angelique Kerber eine relativ kurze Pressekonferenz hinterher gegeben. Das ist ja in Wimbledon immer so, da sitzt da eben ein Member vom Club und dann lässt er ein paar Fragen zu und dann ist aber auch gut. Und eigentlich kannte er natürlich die komplette deutsche Presse und er wusste auch, dass sie alle mehr wollten, aber hat es dann trotzdem irgendwann abgeblasen. Und Gerald, Kleffi, Kleffmann und ich waren aber pfiffig genug und sind Kerber nochmal hinterher und haben sie noch abfangen können und haben sie noch fragen können zu den beiden Herzoginnen, die da waren. Also Kate und Megan. Und haben da Gott sei Dank dann noch von ihr Zitate bekommen, die wir dann, glaube ich, beide nur hatten. Und das ist noch eine sehr lebhafte Erinnerung an dieses Finale für mich.
Ich kann mich an...
Ja, bitte. Entschuldigung, ja, nur, also wie waren denn die Kerber-PKs so insgesamt während dieser Wimbledon?
Also ich was auch zu sagen.
Rhetorische Frage oder nicht?
Nein, wie kommst du auf sowas?
Ja, ich meine, ich habe sie jetzt durchaus ein paar Jährchen begleitet. Sie waren jetzt nicht mal so substanzvoll, ne? Sie hat jetzt eher vorgestanzte Antworten gegeben. Sie war immer eher vorsichtig. Sie hat immer das Gefühl gehabt, ihr müsste was bewiesen werden. Ich hatte jetzt das Gefühl, zu mir und ein paar anderen hat sie über die Jahre schon Vertrauen gefunden und hat jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass wir ihr irgendwas in den Mund legen. Aber man musste sie schon arg triezen. Und wenn man eine Kerber-Geschichte gemacht hat, dann hat man es versucht, irgendwie wirklich noch andere Leute zu fragen. Um sie rum, die Gegnerinnen, um da noch so ein bisschen an Farbe in die Artikel reinzubekommen. Weil ich kann mich eigentlich nur daran erinnern, dass sie einmal in Australien aufgetaucht ist, wo sie mit Wim Fissett, ja, müsste ja dann hier in demselben Jahr gewesen sein, und da hat sie mal eine Runde abseits von der PK gegeben, auch sonst nicht so ihr Ding. Und da hat sie so ein bisschen sich geöffnet. Und da konnte ich dann endlich mal was Besseres irgendwie wie draus machen. Und ansonsten war das ehrlich schon ein ziemliches Zähneziehen in den PKs und auch beim Schreiben.
Ja, das ja, ich saß ja auch in der einen oder anderen PK mit ihr und überhaupt. Und deshalb war das natürlich schon in gewisser Weise eine rhetorische Frage, weil du jetzt gerade eben auch nochmal diese Royals angesprochen hattest. Und
da war sie begeistert von.
Ja, eben genau, das wollte ich. Da hat man ja vielleicht eben was bekommen, was eben jetzt nicht nur was mit Tennis-Wise zu tun hat, sondern eben, was man noch ein bisschen ausschmücken konnte und das Ganze dann etwas blumiger gestalten konnte, dann vielleicht auch für die Story am Ende. Deshalb glaube ich, war das sehr gut, dass ihr da hinten angegangen seid und dann auch noch diese Infos dann noch bekommen hat oder dieses Zitat bekommen hat, was eben jetzt vielleicht nichts nur was mit dem Tennis zu tun hatte.
Angelique Kerber. Ja, hatten Cleffi und ich auch denselben Instinkt. Wir müssen nach den Royals fragen, weil alles andere kommt genau. Jetzt nichts.
Angelique Kerber hat auf dem Weg zu diesem Wimbledon-Sieg extrem gute Spielerinnen besiegt. Wir wussten zu dem Zeitpunkt schon, Naomi Osaka gehört zu den besseren Nachwuchsspielerinnen, die wir haben. Damals an 18 gesetzt, in der dritten Runde 6-2, 6-4 für Angelique Kerber. Dann im Achtelfinale gegen Belinda Bencic 6-3, 7-6. Bencic, eine absolute Rasenspezialistin und eine Spielerin, die der eine ganze Menge Vorschusslorbeeren entgegenkam. Dann im Viertelfinale gegen Daria Kasatkina ein unglaublich ästhetisches Match, wie ich noch immer erinnere. 6-3, 7-5 für Kerber. Kasatkina damals mit ihrem Allround-Spiel auch damals kein guter Aufschlag, aber sie hat damals unglaublich gut auf diesem Rasen spielen können. Und das war ein sehr ästhetisches Match. Im Halbfinale besiegt Angelique Kerber Jelena Ostapenko. Und dann im Finale nimmt sie, und das müssen wir so sagen, nimmt sie Serena Williams auseinander. Sie war überall, wo Serena Williams hin wollte. Und das Match war zu keinem Zeitpunkt spannend, beziehungsweise, dass es auf der Kippe stand.
Ja, man muss auch sagen, haben wir damals auch wahrscheinlich sehr ausführlich analysiert, die große Stärke von Kerber damals war, dass sie halt viel mehr Returns reinbekommen hat als alle anderen in der Weltranglistenspitze. Also waren teilweise einige Prozente dazwischen. Und das macht natürlich schon mal einen riesen Unterschied gegen auch eine gute Aufschlägerin wie Serena. Und dann hatte sie sich ja eben Wim Fissett dazu geholt, hat wirklich einen ersten Aufschlag ausgebaut, dass er gefährlich war. Der zweite war immer noch angreifbar, aber durch Fissett finde ich wirklich wahrscheinlich auf einmal so ein Top 15 Aufschlag gehabt und hat dann ja auch sehr gute Statistiken hier gehabt. Und ansonsten hat sie Serena eben wirklich durch ihre überragende Beinarbeit da die Zähne gezogen. Und meisten werden sich wahrscheinlich noch erinnern können an diesen Ball, muss Mitte zweiter Satz gewesen sein, war auf jeden Fall enge Geschichte, wo Serena ans Netz stürmt, nachdem sie Kerber wirklich über den Court gedrängt hatte. Und dann setzt sie diesen aus der Luft genommenen Volley wie nennen sie es immer, wenn sie durchziehen, statt den Volley zu spielen. Und der landet im Aus. Und danach war die Sache dann gegessen. Aber Kerber war von Anfang bis Ende in dem Match die bessere Spielerin und ich meine auch die leichte Favoritin vor dem Match.
Hat sie damals so ein bisschen unter Beweis gestellt, dass sie kein One-Year-Wonder war? Ich meine, sie war 2016, diese zwei Grand Slams, die sie gewonnen hat. Sie war die Nummer 1 der Weltrangliste, kommt 2018 dann nochmal mit Wim Fissett zurück, hat dieses unfassbare Halbfinale bei den Australian Open gegen Simona Halep, spielt insgesamt ein sehr, sehr gutes Jahr und hat dann dieses Highlight in Wimbledon. Sie ist dreifache Grand Slam-Siegerin. Ich meine, das ist ja Hall of Fame, eine Hall of Fame-Karriere. Aber irgendwie hat man das Gefühl, dass ihre Karriere immer noch so ein ganz kleines bisschen unterschätzt wird.
Ja, zweitbeste Rasenspielerin der 10er Jahre. Das, glaube ich, können wir schon mal festhalten. Weil ja auch, wir erinnern uns noch, 2012 zum Beispiel, 2013, da ja nicht direkt um den Titel mitgespielt, aber sehr weit gekommen und dann über die nächsten Jahre ziemlich, neben Serena so die Figur im Rasentennis. Davon ab sicherlich mehr hoch und runter und auf dem Sand war meistens runter. Aber zumindest hier und auf schnelleren Hardcourts, eine der besten Spielerinnen in den 5 Jahren. Und sie hat jetzt natürlich das Problem, Anführungszeichen, dass es relativ viele Spielerinnen gibt, die ziemlich genauso viele Grand-Slam-Titel wie sie gewonnen haben. Also Kvitova, Ash Barty, Azarenka, das sind alles so eine, die wahrscheinlich so in einer Schublade mal historisch landen werden. Aber du hast schon gesagt, sie wird in die Hall of Fame einziehen und da gehört sie auch hin.
Wir müssen allerdings auch noch über Julia Görges sprechen, die auch kein so schlechtes Turnier hatte in Wimbledon 2018. Hat hier das Halbfinale erreicht, unter anderem nach einem 10-8 im dritten Satz gegen Barbora Strizova. Dann hat sie im Viertelfinale ihre beste Freundin Kiki Bertens besiegt in 3 Sätzen und dann unterlag sie Serena Williams im Halbfinale mit 2-6 und 4-6. Bestes Grand Slam-Ergebnis von Julia Görges. Und wir waren nicht ganz so weit weg von einem deutschen Finale in Wimbledon zum ersten Mal seit 1991. Also ganz unrealistisch war es ja nicht, obwohl Julia Görges relativ chancenlos damals gegen Serena war.
Ja, aber mit Abstand bestes Turnier ihrer Karriere. Ja. Also Grand Slam-Turnier, sonst ja nicht mal ein Viertelfinale erreicht, hier Halbfinale erreicht. Und wo wir über PKs sprechen, ich meine, sie ist ja nun jemand, die zu einer sehr nüchternen Art, aber schon alles mitteilen kann, was sie so beschäftigt. Und sich hier wirklich exzellent verkauft hat. Eben nicht nur auf dem Court, sondern auch in all ihren Presseauftritten. Und das würde ich sagen, hat ihr nachher auch so ein bisschen den Weg geebnet, um zumindest ab und an mal Expertinnen-Tätigkeiten zu vollführen. Weil sie da eben wirklich gezeigt hat, sie war ja am Anfang ihrer Karriere jetzt auch niemand, der da Spaß dran hatte. Hat, glaube ich, auch eher der Presse nicht unbedingt feindselig gegenüber gestanden, aber sehr skeptisch. Und hier war dann eben auf beiden Ebenen der große Durchbruch für sie. Sie hat dann ja auch gar nicht mehr so lange gespielt, aber ja, hiermit wahrscheinlich ihre Karriere oder das, was nach ihrer Karriere ist, vorbereitet. Und von daher für sie auf jeden Fall ein super bedeutendes Turnier.
Match des Turniers übrigens Suárez gegen Simona Halep.
Ja. Eben, wer sich nicht erinnern kann, Halep damals als dominante Spielerin reingekommen, Australian Open Finale gegen Wozniacki gespielt, dann die French Open gegen Sloane Stephens gewonnen, auch Wimbledon-Favoritin gewesen und ist dann hier ausgeschieden in ja einer super engen Geschichte. Migee hatte damals noch ein bisschen mehr Power als jetzt, also war nicht nur die Meisterin darin, den Ball zu platzieren, sondern hat halt wirklich genug Power gehabt, um Halep auszukontern. Und das war ein wirklich gutes, spannendes, interessantes Match. Und sowieso war es ja ein Turnier der Überraschung, weil Titelverteidigerin ja damals Garbiñe Muguruza, die eigentlich auch in ziemlich guter Form war, Halbfinale French Open gespielt, damals enges Match verloren, ich meine gegen Halep, und dann hier gegen Van Uytvanck am Ende ziemlich untergegangen. Venus Williams war die quasi titelverteidigende Finalistin, hat hier gegen Kiki Bertens ein total enges 6-8-Match im dritten Satz verloren, was wirklich gut war. Also war damals ein Match, Turnier, was mit ziemlich viel Highlights gespickt war.
Im Doppel möchte ich gerade auch mal sagen, Herren-Doppel haben Mike Bryan und Jack Sock gewonnen. Bob Bryan war verletzt. Jack Sock hat gesagt, okay, ich spiele mit Mike Bryan jetzt. Und dann haben sie in 2-5-Satz-Dramen im Halbfinale und im Finale das Turnier gewonnen. Halbfinale gegen Dom Inglot und Francus Kugor und im Finale gegen Raven Klaassen und Michael Venus 7-5 im fünften Satz. Mike Bryan und Jack Sock, die damals dann, glaube ich, auch noch die ATP-Finals gewonnen haben 2018.
Kann sein. Ich meine, hat damals nicht Alex Payer das mit Melika das Mixed gewonnen?
Ich gucke jetzt nochmal nach. Warte.
Da hätte ich mich natürlich vorbereiten können, aber ich meine, dass das der Fall war.
Alexander Peja und Nicole Melika, genau, gegen Jamie Murray und Victoria Azarenka im Finale.
Und Sock und Bryan haben aber noch ein bisschen länger zusammengespielt, oder? Und die haben auch tatsächlich dann hier eben längere Turniere dort eben zusammen ja, als Ersatzduo eben fungiert, ja?
Ja, Bob Bryan fiel, glaube ich, irgendwie das ganze Jahr aus wegen Hüftverletzung. Ja. Und da war Mike Bryan dann zusammen mit Jack Sock unterwegs.
Habt ihr übrigens gesehen, wer bei den Mädels den Titel gewonnen hat?
Nein.
Eine gewisse Iga Świątek.
Ah.
Gegen Leonie Kühn.
Hat die seitdem was gewonnen? Hat die seitdem was gewonnen?
Man hört es.
One-Hit-Wonder.
Ja, genau. Ja, Iga Świątek damals den Juniorinnen-Titel gewonnen. Das war doch fein. Das hat doch Spaß gemacht, hier auf Wimbledon 2018 zurückzublicken. Und ich sag dir, Philipp, das war auch das zweite Turnier, was ich vorbereitet hatte.
Ah, okay. Ich hatte sonst noch die Australian Open 2017 vorbereitet.
Oh, das wäre auch gut gewesen mit Jelena Ostapenko. Dann hätten wir die Geschichte mit Ostapenko dir und Kleffi nochmal erzählen können.
Kleffi kam auch so vor, das ist jetzt schon
sehr, sehr gut. Florian, was wäre dein zweites Turnier noch gewesen?
Das willst du nicht wissen, ich hatte gar kein Backup.
Ach, weil du wusstest. Weil du
ich
wusstest,
wusste es. Ja, das konnte keiner haben.
So, das war unsere kleine Off-Season und Überbrückung hier für euch von Chip and Charge. Florian, Philipp, ich danke euch sehr für das ganze Jahr 2023. Wir hören uns alle drei im Jahr 2024 wieder. Und das hier können wir zwischendurch dann wirklich nochmal machen. Das hat Spaß gemacht jetzt hier.
Das stimmt. Das war super. Vielen Dank.
Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky und habt auf jeden Fall tennistourtalk.com in euren Bookmarks. Wenn ihr uns so gut findet, dass ihr uns auch noch finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun per Steady oder per PayPal. Die Links dazu sind in den Shownotes untergebracht. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns im Jahr 2024 wieder. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ah. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.